Ja, guten Morgen, liebe Zuschauer. Heute geht es nicht um Corona, sondern um uns, um dich und um mich. Wir haben in Lukas 15 diese zwei Geschichten gehört, darüber, wie Gott mit verlorenen Menschen umgeht. Und es ist ganz speziell das Gebiet des Lukas, uns zu zeigen, wie wichtig wir Gott sind. Wir haben da aber auch noch die dritte Geschichte, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und das kennen wir ja, weshalb ich auch nur ausschnittweise lesen werde. Wenn wir uns diese Geschichten anhören, können wir uns schon denken, wie wertvoll wir für Gott sind. Es ist nicht schwer zu raten, wen Jesus mit dem Vater vom verlorenen Sohn, der Frau oder dem Mann, der sein Schaf verloren hat, meint. Er meint Gott, den Vater und sich selbst damit, Jesus. Und hier wird richtig deutlich, dass wir Gott sehr wertvoll sind. Was macht der Mann, dem das Schaf abhanden gekommen ist? 100 Schafe war damals eine Herde mittlerer Größe. Nicht wenig, aber auch nicht übertrieben viel. In diesem Fall war der Hirte auch der Eigentümer. Er merkt, dass ein Schaf fehlt, weil er sie durchzählt. Am Abend wurden die Schafe durchgezählt. Dann geht er es suchen. Er sagt nicht, naja, das wird ja schon irgendwie auftauchen. Morgen schauen wir mal, vielleicht ist es da. Denn er weiß, was alles passieren wird in der Nacht. Genauso macht es Gott. So macht er es mit dir und mit mir. Gott ist es nicht egal, wo du gerade bist, auch wenn du auf der Liste noch zur Herde gehörst, aber in Wirklichkeit verloren bist. Er geht dir hinterher, wie der Hirte das Schaf sucht, und zwar ernsthaft sucht, denn er weiß, was auf dem Spiel steht. Die Nacht ist lang. Denke darüber nach. Bist du noch in Gottes Herde oder bist du schon auf Irrwegen? Was machte die Frau, als sie die Drachme, also die Drachme, das war so viel wie ein Tagelohn, vielleicht 100, 150.000, was machte sie, als sie die Drachme verloren hatte? Sie zündete eine Lampe an. Es war eine arme Frau und die Häuser hatten damals vielleicht nicht so viele Fenster. Dann kehrte sie das Haus aus und suchte mit der Lampe in allen Ecken. Mit Fleiß sucht sie, steht da geschrieben. Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, wenn du verloren gegangen bist, dann lass dir sagen, Gott geht dir nach. Er will dich wieder zurückbringen. Du hast ihm gehört und deshalb lässt er nicht locker. Wir sind Gott unendlich wertvoll. Diese beiden Geschichten zeigen es so wunderbar. Du bist nicht wertvoll, weil du der Ledhommel bist, also das Leiterschaf, oder ein besonderes Rasseschaf oder ein besonders großes. Nein, du bist so wertvoll, weil du das Schaf des Hirten bist. Und der Hirte damals war für jedes einzelne Schaf verantwortlich. Du bist wertvoll in den Augen Gottes, weil du ursprünglich sein Eigentum warst, weil Gott dich geschaffen hat. Er hat dich gemacht und er wirbt um dich. Wie sehen wir an der Geschichte des verlorenen Sohnes, dass er, der verlorene Sohn, wertvoll war? Ich lese Lukas 15, 11 bis 13. Und er sprach, also Jesus sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne, und der Jüngere von ihnen sprach zum Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, Vater. Und er teilte ihnen das Gut. Und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land. Und dort verschleuderte er sein Vermögen mit einem ausschweifenden Leben. Bis hier der Text. Als der Sohn darum bat, sein Erbe ausbezahlt zu bekommen, da schimpft der Vater nicht mit ihm und stuckst ihm mal so richtig zurecht. Was bildest du dir eigentlich ein? Noch Eierschale hinter den Ohren und willst schon erben. Warte gefälligst, bis ich tot bin. Und es war wirklich so, dass man das Erbe anverlangen konnte oder dass es schon vorher ausgeteilt wurde. Aber es wurde ausdrücklich geraten, das nicht vorher auszuteilen und auch noch das Sagen über das Kapital abzugeben. Der Sohn könnte ja damit Schundluder treiben und es könnte alles weg sein. In dem Buch Sirach, ein Buch, das ungefähr 180, 190 vor Christus geschrieben wurde und die Traditionen Israels gut beschreibt und als Ratgeber in Israel galt, wurde geraten, lass den Sohn nicht über dich verfügen, solange du lebst, und übergib niemand dein Hab und Gut, damit es dich nicht reut und du sie darum bitten musst. Es ist besser, dass deine Kinder dich brauchen, als dass du aus ihren Händen nehmen musst. Soweit das Zitat. Also es war unüblich, dass man das Erbe austeilte und dann auch noch so, dass der Sohn voll und ganz darüber verfügen konnte. Es sogar mitnehmen konnte. Wahrscheinlich musste der Vater einen Kredit irgendwo aufnehmen, um seinen Sohn auszubezahlen. Der forderte das. Es steht nicht, dass der Vater mit ihm rumdiskutierte. Ein Drittel stand dem Jüngeren und zwei Drittel dem älteren Sohn zu. Und er teilte es unter ihnen auf. Beide bekamen ihren Anteil. Sieht man da nicht die Liebe? Sieht man da nicht, wie wertvoll dem Vater der Sohn war? Er musste damit rechnen, dieses Drittel ist jetzt verloren. Wer weiß, was der damit anstellt. Aber er übergibt ihm die Verantwortung. Liebe Zuschauer, Gott gibt uns diese Verantwortung. Was tust du mit dem, was Gott dir anvertraut? Gehst du damit verloren? War es zu viel Verantwortung? Wir haben also einen hohen Stellenwert bei Gott, weil wir sein Eigentum sind, er uns geschaffen hat, um bei ihm zu sein, sein Kind zu sein. Was passiert weiter? In allen drei Geschichten wird beschrieben, dass die Sachen weg waren. Das Schaf war weg, die Drachme war weg, der Sohn war weg. Und besonders die Geschichte vom verlorenen Sohn bringt den Schmerz über das Verlorene am besten zum Ausdruck. Es schmerzt am meisten, wenn ein geliebter Mensch von uns geht, als wenn eine Sache oder ein Tier weg ist, obwohl ein Tier einem auch ganz schön ans Herz wachsen kann. Liebe Zuschauer, bist du verloren? Hast du es nötig, wiedergefunden zu werden? Wann ist ein Mensch verloren? Schauen wir uns die Gleichnisse an. Das Schaf, welches verloren war, war bei der Zählung nicht dabei. Das heißt, es war abseits. Wie weit, wissen wir nicht. Wie weit ab? Immerhin aus den Augen des Hirten. Auch bei der verlorenen Drachme war dieses Stück Geld aus den Augen der Besitzerin gekommen. Bist du aus den Augen Gottes gekommen? Bist du schon lange deinen eigenen Weg gegangen? Oder fühlst du dich unter der Obhut Gottes? Fühlst du dich sicher und geborgen, weil du weißt, Gott ist bei mir? Du sagst vielleicht, Moment mal, Gott sieht doch alles. Wie kann ich da nicht unter seiner Führung sein? Gott sieht auch alles und er weiß, wo du bist. Deshalb geht er dir nach und wirbt um dich. Aber deshalb meint das nicht, dass du da bist, wo er dich haben will, oder du das tust, was er will. Verloren sein bedeutet, den eigenen Weg gehen, so wie der jüngere Sohn. Er wollte selber entscheiden, selber sagen, was gut für ihn war. Sich emanzipieren, das heißt sich ablösen, sich freimachen, sich loslösen, sich zu befreien von der Herrschaft des Vaters. Endlich frei und nicht mehr unter der Knechtschaft des Vaters stehen. Das heißt, selber entscheiden, was gut für mich ist. Das wollen ja heutzutage alle. Selber entscheiden. Ja, weißt du denn, was gut für dich ist? Bist du so weise und hast den Durchblick? Geh in dich und prüfe, ob du es wirklich weißt. In dem Buch Hiob spricht Gott zu Hiob, nachdem Hiob Gott allerhand gesagt hat, was auf seinem Herzen liegt. Da spricht Gott zu ihm so in Hiob 38, 33 bis 38. Kennst du die Gesetze des Himmels oder bestimmst du seine Herrschaft über die Erde? Kannst du deine Stimme zu den Wolken erheben, sodass dich Regengüsse bedecken? Kannst du Blitze entsenden, dass sie hinfahren und zu dir sagen, siehe, hier sind wir? Wer hat Weisheit in die Nieren gelegt oder wer hat dem Herzen Verstand gegeben? Wer zählt die Wolken mit Weisheit und wer schüttet die Schläuche des Himmels aus, dass der Staub zu Klumpen wird und die Schollen aneinander kleben? Ah, das wünschen wir uns so. Glaubst du immer noch, dass du besser selber entscheiden solltest? Ich lese weiter aus unserem Gleichnis, Lukas 15, 14 bis 16. Nachdem er aber alles aufgebraucht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land. Und auch er fing an, Mangel zu leiden. Da ging er hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seine Äcker, die Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, welche die Schweine fraßen. Und niemand gab sie ihm. Der jüngere Sohn dachte auch, er wüsste selber, was das Beste für ihn war. Und wo landete er? Bei den Schweinen, die verachtetsten Tiere bei den Juden überhaupt. Du sagst vielleicht, ich bin nicht verloren. Schließlich blieben ja 99 gerechte Schafe allein. So wie in unserem ersten Gleichnis berichtet wurde. Natürlich waren sie in dieser Zeit nicht in Gefahr. Denn sonst hätte der Hirte damit rechnen müssen, noch weitere Schafe zu verlieren. Auch das Geld der Witwe, die anderen 9 Drachmen waren in Sicherheit und nicht verloren. Auch der ältere Sohn war beim Vater geblieben. Er war weiter unter der Obhut des Vaters. Aber wisst ihr, wen Jesus mit den 99 Schafen und dem älteren Sohn meinte? Er meinte die Pharisäer und Schriftgelehrten damit. Diese selbstgerechten Menschen, die an sich keine Sünde sahen, und das war schon die erste Sünde. Ganz im Geheimen wussten sie schon, dass auch sie nicht fehlerlos waren. Das zeigt uns das Beispiel, als sie die Frau steinigen wollten, welche Ehebruch begangen hatte. Und Jesus ihnen sagt, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Aber auf alle Fälle waren sie viel besser als die anderen. Der ältere Sohn sagt Folgendes, als der jüngere Sohn nach Hause zurückfindet. Lukas 15, 28 bis 30. Da sagt es so, da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen, also sie feierten ja ein großes Fest. Sein Vater nun ging hinaus und redete ihm zu. Er aber antwortete und sprach zum Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe nie dein Gebot übertreten. Und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Gut mit Huren verbracht hat, hast du für ihn das gemästete Kalb geschlachtet. Das war nur für ganz besondere Anlässe gedacht. Der erste Strieb Rebbe, ja, für ganz besondere Anlässe. Er sagt, ich habe nie dein Gebot übertreten. Das war wahrscheinlich schon die erste Sünde. Außerdem hätte er nicht so respektlos mit seinem Vater reden dürfen. Er sagt, so viele Jahre diene ich dir. Damit ist im Urtext der Sklavendienst gemeint. An wen hatte der Vater doch nur das Erbe ausgeteilt? An beide Söhne steht da. Alles, was der Vater hatte, war schon sein. Der Vater verwaltete es nur noch. Er hätte sich bedienen können. Es war schon seines. Aber er konnte sich nicht freuen. Wenn wir denken, wir sind nicht verloren, dann sollten wir uns sehr prüfen. Bei dem Jüngeren war die Sache klar. Er war aus dem Herrschaftsbereich des Vaters ausgestiegen und hatte sich emanzipiert. Aber was ist mit den 99 Schafen und dem älteren Sohn? Nach ihrer Darstellung waren sie die Gerechten. Aber Jesus legt den Maßstab noch höher. Nach Jesu Maßstab gibt es nicht einen, der wirklich gerecht ist, auch nicht einen. Das lesen wir in Römer 3, 10 bis 11. Da wird aus dem Psalm 14 zitiert: Es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Na, 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 so schlimm sind wir auch nicht, oder? Es scheint wirklich so, als ob wir alle Sünder sind. Ich meine nicht, dass wir alle so selbstgerecht wie die Pharisäer sind, aber manchmal schauen wir ganz schön auf andere herab. Und irgendwie hat diese Krise, in der wir gerade sind, dazu geführt, dass plötzlich gar nicht mehr so ein großer Unterschied zwischen den Menschen ist. Plötzlich dürfen alle nicht mehr auf der Straße fahren. Plötzlich sind alle in Gefahr, krank zu werden. Alle müssen dieselben Regeln beachten. Auch sind wir alle in Gefahr, vom Glauben abzuirren. Deshalb ist es immer wieder wichtig, in uns zu gehen und uns zu prüfen. Bin ich auf dem rechten Weg? Der Heilige Geist wird uns schon ermahnen. Beten wir darum. Vorigen Sonntag schaute ich im YouTube ein Gespräch, wo es darum ging, den Sonntag zu heiligen. Ich hatte es mir bis jetzt nicht so schwer darüber gemacht. Schattendach kehren, für Montag für die Schule vorbereiten, weil ja sonst nicht Zeit war und so weiter. Und als ich dieses Gespräch dann sah, wurde mir plötzlich klar, wenn der Schöpfer des ganzen Universums es nötig hatte, am siebten Tag zu ruhen und er die Verordnung gibt, es auch so zu machen, was bildest du, kleiner Mensch, dir eigentlich ein, das zu ignorieren? Plötzlich war mir meine Schuld bewusst. Es klingelte im Dachstübchen. Das war der Heilige Geist, der mich dieser Sünde überführt hatte. Beten wir darum, dass der Heilige Geist uns auf Sünde aufmerksam macht. Heute ist ein besonderer Tag dafür. Wir wollen nachher das Abendmahl feiern und man feiert es nicht einfach so. Man verkündigt damit das Reich Gottes vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Wenn du dich verloren fühlst, weil du deinen eigenen Wegen nachgegangen bist, dann ist jetzt die Gelegenheit. Habe nicht Angst davor. Der Vater im Himmel macht dir keinen Vorwurf. Weißt du auch warum? Weil du für ihn tot warst und jetzt wieder lebst. Ich lese Lukas 15, 31 bis 32 aus unserer Geschichte. Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich sein und dich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Und er war verloren und ist wiedergefunden worden. Wo kam dem jüngeren Sohn der Gedanke, wieder umzukehren? Erst beim Schweinehüten, als es nicht mehr schlimmer kommen konnte. Und ja, das ist eine gute Gelegenheit, umzukehren. Aber nicht alle sind dann noch in der Lage dazu, weil Verbitterung ihnen den Weg zum Vater versperrt. Wenn du bereit bist, deine Fehler einzugestehen und zu sagen: Nein, die anderen sind nicht schuld daran. Wenn du bereit bist zu sagen: Heute geht es um mich und nicht um die anderen, dann kann Gott an deinem Herzen arbeiten. Dann bist du bereit, deinem Herrn entgegenzugehen. Sei nicht so wie der ältere Bruder. Für ihn waren all die anderen schuld an allem, besonders der Vater. Was hatte der überhaupt damit zu tun, dass er sich nicht freuen konnte? Er beschuldigte ihn: Nie hast du mir auch nur einen Bock gegeben, damit ich hätte feiern können. Die anderen sind immer schuld. Wisst ihr, wenn wir anderen die Schuld geben, dann geben wir Verantwortung ab. Kannst du Verantwortung übernehmen? Warte nicht, bis die anderen kommen werden und fragen: Kannst du mir vergeben? Die werden vielleicht nie kommen. Ganz im Gegenteil, die glauben vielleicht auch, dass sie unschuldig sind. Der jüngere Sohn dagegen hatte eingesehen, dass er alles verbockt hatte Es war nichts für ihn geblieben. Nicht einmal Sohn eines reichen Grundbesitzers konnte er mehr genannt werden. Wer hätte ihm das auch geglaubt, da bei den Schweinen? Ein Namenloser, der sich von den Schoten, die als Schweinefutter dienten, ernähren wollte. Er war wie tot. Aber der Vater vergab ihm, weil er seine Schuld einsah. Es heißt da, er ging in sich, er ging zurück nach Hause und als ihn sein Vater in die Arme nahm, gestand er ihm seine Schuld. Er sagte, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mache mich zu deinem Tagelöhner. So hatte er sich das vorgenommen zu sagen, mache mich zu deinem Tagelöhner. Aber das Letzte sagte er schon gar nicht, da sein Vater sogleich die Knechte rief und ihnen befahl, ihm alles zu geben, was er als rechtmäßiger Sohn brauchte und ein Fest organisierte. Wir erinnern uns an die vorigen Gleichnisse, auch da wurde gefeiert. Und in diesem Gleichnis kommt noch was hinzu. Der Vater stellte seine Ehre wieder her. Das ist so schön. Die Ehre, die Gott uns verleiht, wenn wir mit einem bußfertigen Herzen zu ihm kommen und unsere Schuld bekennen. Wollen nicht so sein wie der ältere Sohn und die Schuld bei anderen suchen. Wollen uns heute um uns selbst, um unsere Schuld kümmern und sie bei Jesus abladen. Er wird uns nicht wegschicken oder Vorwürfe machen. Das hat dieses Gleichnis ganz klar gezeigt. Er steht da und der Vater empfing ihn mit offenen Armen. Er steht da mit offenen Armen und wartet. Die verdiente Strafe trifft uns dann nicht mehr, weil Jesus sie am Kreuz getragen hat. Wenn wir Gottes Eigentum sind, sind wir nicht mehr Knechte, so wie der ältere Sohn es sagte, sondern Söhne und Töchter, die das Erbe bereits angetreten haben. Amen.